Guten Morgen, liebe Geschwister. Wie schon mehrfach angekündigt, werden wir jetzt die Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis fortsetzen. Und in der Fortsetzung machen wir die Fortsetzung, weil letzte Woche haben wir schon so einige Dinge über den Heiligen Geist gehört. Die ersten drei Aspekte hat uns der Andreas schon nahegebracht. Und wie das zu einer richtig guten Fortsetzungsreihe gehört, machen wir erstmal ein kleines Was bisher geschah. Einfach damit die, die letzte Woche nicht da waren, einen besseren Einstieg haben und die anderen sich auch nochmal kurz erinnern können, was wir denn bislang gehört haben. Wir haben also festgestellt, dass der Heilige Geist eine eigenständige Person ist. Jesus selbst benennt ihn mit einem männlichen Personalpronomen. Das war das, was alle Schüler freut. Es gibt Stellen, wo Theologie über Grammatik triumphiert. Grammatik ist nicht alles. Ist das nicht toll? Aber nicht nur das. Auch alle wesentlichen Attribute einer Person werden dem Heiligen Geist zugeschrieben. Es war Verstand, Gefühl und ein eigener Wille. Der Heilige Geist ist also die dritte eigenständige Person in der Dreieinigkeit. Das war der erste Punkt, den wir herausgefunden haben. Und dann haben wir uns mit den Eigenschaften beschäftigt und dann haben festgestellt, der Heilige Geist ist ein Geist der Bekehrung, vielleicht. Okay. Ja, den Punkt auf einmal. Ist also ein Geist der Bekehrung. Der Heilige Geist ist derjenige, der in uns das Bewusstsein der Sünde und den Wunsch nach Buße weckt und uns durch sein Zeugnis zum Glauben an Jesus Christus führt und damit unsere Wiedergeburt als Gottes Kind überhaupt ermöglicht. Damit ist der Heilige Geist ein Geist der Bekehrung. Er ist aber auch ein Geist der Zuversicht. Als seine Gegenwart in uns haben wir festgestellt, ist Gottes Siegel, das uns anzeigt, dass wir sein Eigentum geworden sind. Sodass wir durch sein Zeugnis voller Zuversicht hinsichtlich Gottes Liebe sein können. Und darüber hinaus hatten wir auch das Bild der Anzahlung des Verlobungsrings letzte Woche. Der Heilige Geist ist Gottes Anzahlung auf die Ewigkeit, auf die Erlösung und die Zeit, die wir mit ihm in Ewigkeit verbringen können. Dann, überraschend, ist der Heilige Geist ein Geist der Heiligkeit. Wir haben es ein bisschen aufgelöst, dass der ein Geist der Heiligkeit in uns bewirkt. Jede Person der Dreieinigkeit, haben wir gesagt, ist bemüht, uns heiliger zu machen. Das heißt, abgesondert für Gott. Gott selber sagt dazu, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn wir uns unter der Führung des Heiligen Geistes unterstellen und seinen Impulsen folgen, ihn als Störenfried in unser tägliches Leben einladen, hilft er uns dabei, all das aktiv abzulehnen, was wir als falsch erkennen, und bewirkt in uns eine wachsende Liebe zu Gott und den Menschen und bringt so mehr Tiefe in unser Leben. Soweit zur Rückschau. Heute haben wir vier weitere Aspekte des Heiligen Geistes. Und die Technik hat es schon verraten, der Heilige Geist ist auch ein Geist der Unterweisung. Jesus selbst sprach, wenn er den Heiligen Geist meinte, vom Geist der Wahrheit. Wir haben es gerade schon in der einen Schriftstelle gehört, die der Christian gelesen hat. Es gibt noch eine andere im Johannesevangelium. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch alle in Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Das erkennen wir daraus. Doch unmittelbar, dass der Heilige Geist die Wahrheit liebt, wenn er schon diesen Titel hat, Geist der Wahrheit, dass er sie liebt und dass er sie auch lehrt. Wir als Christen sollten demnach das gleiche Anliegen haben, die Wahrheit zu unserer eigenen Sache machen. Der Einsatz des Heiligen Geistes für die Wahrheit tritt, denke ich, am deutlichsten im Zusammenhang mit der Heiligen Schrift. Schon die Propheten waren die Instrumente der Offenbarung des Heiligen Geistes. Durch die redete er auf eine Weise, dass ihre Worte auch immer gleichzeitig seine waren. Petrus hat das ganz nett ausgedrückt. Von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Gott redet, aber gleichzeitig reden Menschen. Und zusammen ist es dann Wahrheit. Genau das ist gemeint, wenn wir von Inspiration in der Bibel reden. Diese doppelte Urheberschaft. Das gibt uns für unsere eigene Bibellese, die wir machen, gerade bei schwierigen Stellen eine unheimliche Hilfe. Wir dürfen eine Stelle nie derart deuten, dass sie rein menschlich zu verstehen wäre. Sondern grundsätzlich müssen wir eine Auslegung suchen, die mit dem Wesen Gottes vereinbar ist. Nun gut, was für die Propheten des Alten Testaments galt, das gilt natürlich auch für die Apostel des Neuen Testaments. Jesus versprach ihnen denselben Dienst des Heiligen Geistes, den auch schon die Propheten in Anspruch genommen haben. Damit haben wir den Heiligen Geist jetzt als eigentlichen Verfasser der Bibel entdeckt. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Der Heilige Geist ist zugleich auch deren wichtigster Ausleger. Ein Blick in die Geschichte des Christentums zeigt durchaus, dass Gott seine Kinder durch den Heiligen Geist zu einem immer tieferen Verständnis der Schrift und ihrer Anwendung geführt hat. Dieser Blick zeigt uns aber auch, dass es hierbei herbe Rückschläge gegeben hat. Hiervon zeugen im Mittelalter Kreuzzüge und Inquisitionen, in neuerer Zeit die Aufweichung im Zeitgeist, zum Beispiel in der Einstellung zu Gottes Vorstellung zur Ehe. Wir als christliche Gemeinschaft müssen uns gegenseitig unterstützen, um uns vor falscher oder kulturell geprägter Auslegung der Bibel zu schützen. Wir haben beim Lesen der Bibel unbedingt das, was in der Reformation erstritten worden ist, dieses Recht aufs eigene Urteil. Aber dennoch müssen wir uns selber richtig einschätzen. Auch wir sind von unserer Umwelt umgeben und geprägt. Und wir müssen uns unserer eigenen Begrenztheit bewusst sein. Und wenn wir das uns ehrlich vor Augen führen, dann müssen wir bei unserer Bibellese den Heiligen Geist um seine Unterstützung, ja, nahezu um Erleuchtung bitten. Ich denke auch, dass viele von uns diese Erfahrung teilen, dass sie früher mal in die Bibel reingeschaut haben. Und die war dann antiquiert, langweilig. Und selbst wenn man dazu angehalten wurde, vielleicht als junger Mensch die Bibel zu lesen, ja, dann war das doch eher eine Pflicht. Ich nehme mich davon nicht aus, das war ganz genauso. Aber diese Einstellung hat sich irgendwann plötzlich geändert. Nach der Bekehrung gab es plötzlich eine ganz andere Beziehung zur Bibel. Klar, die Sprache, die war immer noch ältlich. Verstanden habe ich auf Anhieb auch nicht alles. Aber trotzdem war es plötzlich ein komplett anderes Buch. Es sprach mich an. Gott redete durch die Bibel mit mir. Und danach fühlte ich dann einfach das Verlangen, weiterzulesen und zu forschen, um mehr von dem zu begreifen, was da anscheinend nur für mich aufgeschrieben war. Und heute weiß ich, dass ich dabei Hilfe hatte und diese auch weiter benötige, nämlich den Heiligen Geist. Es ist also absolut gut, richtig und sogar absolut notwendig, zusammen mit dem Psalmisten zu beten: Herr, öffne du mir die Augen, damit ich die Wunder deines Gesetzes schaue. Nämlich so ähnlich, wie ich bei einer Sonnenuhr die Zeit nur ablesen kann, wenn die Sonne scheint, benötige ich den Heiligen Geist, um das Wort Gottes zu verstehen. Wenn wir jetzt mal noch mal Rückschau halten, dann könnte man den Eindruck haben, der Heilige Geist, er zeigt sich nur durch die Wirkung für den Einzelnen. Er ist daran beteiligt, dass ich mich bekehre. Er ist der Grund, warum ich zuversichtlich sein darf. Er trachtet danach, mich heiliger zu machen. Er führt mich zur Erkenntnis. Ja, wenn wir hier stehen bleiben, werden wir diesem Heiligen Geist nicht gerecht. Der Heilige Geist ist mehr. Mach's einfach mal weiter. Genau. Der Heilige Geist ist nämlich ein Geist der Gemeinschaft. Wenn wir im Glaubensbekenntnis nämlich kurz weiterlesen, steht dort: Ich glaube an den Heiligen Geist und an die heilige christliche Kirche. Der Heilige Geist ist der Schöpfer der Gemeinde. Oft wird ja gesagt, gerade heute an Pfingsten, dass die Gemeinde zu Pfingsten gegründet worden sei. Das ist so nicht ganz richtig. Die Gemeinde als Gottes auserwähltes Volk existiert schon, seit Gott seinen Bund mit Abraham geschlossen hat. Aber heute zu Pfingsten denken wir daran, dass aus dem Rest seiner erwählten Kinder der geisterfüllte Leib Christi wurde. Im Neuen Testament finden wir für die Gruppe dieser erwählten Kinder nebeneinander die Begriffe Koinonia und Ekklesia, Worte, die übersetzt gemeinsam, gemeinschaftlich und herausgerufen bedeuten. Luther hat den Begriff Gemeinde durch seine Übersetzung hierfür geprägt. Die Gemeinde ist also von ihrem Selbstverständnis eine Gemeinschaft der Herausgerufenen. Aber was ist es denn, was wir als Gottesvolk damals wie heute gemeinsam haben? Wer hat uns herausgerufen? Es ist doch eben diese Gemeinschaft im Heiligen Geist. Wenn er in euch wohnt und in mir wohnt, vereint er uns durch diese Gegenwart. Selbst wenn wir uns bislang noch nie begegnet sind, der Heilige Geist hat uns hier zusammengeführt. Paulus hat sich schon vor ungefähr 2000 Jahren an die Epheser geschrieben. Noch ein Versuch. So ermahne ich euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid, indem ihr bei aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit im Geist zu halten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Leib und ein Geist. Er hätte genauso gut sagen können, es gibt nur einen Leib Christi, weil es nur einen Geist gibt. Und in diesem Sinn gibt es kein evangelisch, kein katholisch und kein freikirchlich. Selbst unsere äußeren Spaltungen sind nicht dazu in der Lage, das Volk Gottes auseinander zu dividieren. Denn der eine Geist ist überall dort, wo Christus verkündigt wird. Insoweit gehören wir alle dieser universalen, weltweiten Gemeinde an. Andererseits sind wir auch Mitglied einer Gemeinde hier vor Ort. Wir feiern hier gemeinsam einen Gottesdienst der FEG Rheinbach. Und wie zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes dann für uns konkret, hier und heute? Nun, Paulus ist Realist. Er ist sich dessen bewusst, dass es sich weltlich betrachtet bei einer Gemeinde um einen ziemlich bunt zusammengewürfelten Haufen von Menschen handelt. Es gibt Junge und Alte, Arme und Reiche, Handwerker und Akademiker, Unternehmer und Arbeitslose, Einheimische und Zugereiste, soll in dieser Gegend ja ziemlich wichtig sein. Ich könnte die Liste dieser Unterschiede noch beliebig fortführen. Das Problem ist, wie kommen diese Unterschiede zusammen? Und Paulus hat hier eine seiner Minimalforderungen aufgestellt. Ertragt einander. Grundlage für das Zusammenleben. In Liebe. Also wie können diese unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Interessen in einer Gemeinde zusammenleben und den Leib Christi bilden? Ja, nur dann, wenn wir lernen, diese Interessen, die wir haben, in den Hintergrund zu stellen und dafür Christus und sein Zeugnis in den Mittelpunkt zu nehmen. Und der Schlüssel hierzu wiederum ist, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass wir von Liebe zu unseren Geschwistern erfüllt werden. Ertragt einander in Liebe. Fang also damit an, für diese Liebe und deine Geschwister zu beten. Nicht nur für die Geschwister, mit denen du gut auskommst. Nein, gerade für die anderen, mit denen du Schwierigkeiten hast. Bete den Heiligen Geist darum, in die Beziehung zu diesen Geschwistern hineinzukommen. Und erwarte anschließend überraschende Veränderungen. Überhaupt ist das gesamte Neue Testament voll von solchen Stellen, an denen es um die Beziehung zwischen Gemeindemitgliedern geht. Es gibt mehr als 50 Stellen und Anweisungen dazu, wie man miteinander umgehen soll. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Nein, alle 50 Stellen würden den Rahmen in der Tat sprengen. Aber mit einigen wenigen Beispielen möchte ich doch kurz vorstellen, wie hat Christus sich Gemeinde gedacht? So, Gemeinschaft wird konkret durch Liebe und Annahme. Gemeinde ist immer familiäre Gemeinschaft und geistlicher Schutzraum. Und damit auch ein Ort von Liebe und Annahme. Jesus selbst sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und Paulus spricht im Römerbrief von der Annahme. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, ohne Vorurteile und ohne Vorbedingungen. Annehmen den anderen so, wie er ist. Gemeinde ist aber auch ein Ort für gegenseitigen Dienst. Wir sind aufgefordert, uns gegenseitig zu unterstützen. Durch Gebet, in Liebe und mit den Gaben, die wir bekommen haben. Und wenn wir in dieser Weise aufeinander achten, ein Auge dafür haben, wo Not herrscht, seelisch oder materiell, kommen wir irgendwann dahin, dass einer des anderen Last mitträgt. Eine Gemeinde soll aber auch geistlich wachsen. Daher ist auch gegenseitige Unterweisung unerlässlich. Diese gegenseitige Unterweisung hat auch wieder zwei Aspekte. Sowohl den Aspekt der Lehre als auch den der Ermahnung, den man gerne vergessen wird. Ganz wichtig, ist, dass die Gemeinde ein Raum ist für Offenheit, Wahrhaftigkeit und Vergebung. Weil Lüge, Verleumdung und Betrug haben hier keinen Platz. Wir sind dazu aufgefordert, unsere Sünden zu bekennen, damit Christus sich auch hier als treu und gerecht erweisen kann, unsere Schuld vergibt und uns von der Ungerechtigkeit befreit. Und genauso, wie wir Vergebung erfahren, sind wir auch aufgefordert, einander zu vergeben, wenn wir denn einer gegen den anderen etwas vorzubringen haben. Und weiterhin ist die Gemeinde ein Platz für Trost und Ermutigung. In Trauer und Verzweiflung bleibt hier niemand alleine, sondern erfährt Trost und Zuspruch. Und gegenseitige Ermutigung ist Bestandteil des täglichen Umgangs miteinander. Und dieser kurze Abriss zeigt schon, dass Christus für seine Gemeinde schon ein ziemlich herausforderndes Programm hat. Und wie wir gesehen haben, benötigen wir Hilfe bei der Aufgabe, unserer Gemeinde dem Bild, das Christus von einer Gemeinde hat, ähnlicher zu machen. Daher möchte ich euch heute mal herausfordern. Also ich würde gerne sehen, was der Heilige Geist mit dieser Gemeinde anstellen kann. Macht das Gebet für die Unterstützung des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde zu eurem ganz persönlichen Anliegen. Nehmt es mit in eure persönliche Gebetszeit. Betet dafür in den Hauskreisen. Betet dafür in unseren Gottesdiensten. Erwartet Großes und lasst euch überraschen, was darüber hinaus Gott noch für uns vorbereitet hat. Das würde ich wirklich gerne sehen. Nun, wie wir gesehen haben, ist der Heilige Geist um unsere Einheit, unser Zusammenleben bemüht. Es geht ihm aber auch darum, die Gemeinde aufzubauen. Und zu diesem Zweck verleiht er den Gliedern der Gemeinde eine Vielzahl von Gaben, die sie für diese Gemeinde einsetzen sollen. Der Heilige Geist ist also auch ein Geist der Dienstbereitschaft. Zunächst ist dabei wichtig zu unterscheiden zwischen der Gabe des Geistes und diesen Geistesgaben. Als erste, die Gabe des Geistes erhalten alle, damit die Kirche zur Einheit kommt. Wir erinnern uns, ein Leib, ein Geist. Die Gaben des Geistes jedoch sind Fähigkeiten und Talente, die uns der Heilige Geist nach seinem Willen zuteilt. Der Heilige Geist wünscht sich Vielfalt in der Gemeinde. Deshalb gibt es auch eine Vielfalt von Gaben. Die bekannteste Stelle dazu, denke ich, haben wir im 1. Korintherbrief. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit. Dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in demselben Geist. Einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirket derselbe einige Geist und teilt einem jeglichen seines zu, je nachdem er will. Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wie viel ihrer viel sind, sind sie doch ein Leib, also auch Christus, also die Gemeinde. Wie gesagt, in diesem wohl bekanntesten Ausschnitt zu den Geistesgaben werden schon einige aufgezählt. Nehmen wir die anderen Stellen mit dazu, kommen wir auf 21, wo wir aber keine der Aufführungen an dieser Stelle irgendein System erkennen lässt, das uns zu der Erkenntnis führt, dass diese Aufzählungen insgesamt vollständig wären. Also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Ich nehme einfach mal ein modernes Beispiel, wo Paulus keine Chance hatte. Irgendjemand in dieser Gemeinde dient tapfer und brav und baut den Internetauftritt der Freien Evangelischen Rheinbach. Ich brauche eine Gabe der Kreativität. Ich muss ein wenig von Design verstehen. Ich brauche aber auch technisches Verständnis. Auch damit ist nicht getan. Ich brauche auch die Hingabe, diese Internetseite aktuell zu haben. Was hilft es, die Gottesdienste vom letzten Jahr dort angekündigt zu bekommen? Gar nichts. Also vier Gaben, die zusammen zu einem Dienst führen. Die Bandbreite der Gaben reicht von einfach Hilfeleistung über praktisch Leitung bis zu übernatürlich Wunder. Aber ganz, ganz wichtig, jeder, wirklich jeder, verfügt über wenigstens eine davon. Eine Menge dieser Gaben sind anscheinend vorhandene natürliche Fähigkeiten. Sie sollen nur neu auf Christus und die Gemeinde ausgerichtet werden. Auch hierbei hilft uns der Heilige Geist. Ja, und wozu sind diese Gaben da? Aus den Beispielen wird klar, es sind alles Dienstgaben. Und auch immer, wie auch hier, wenn von ihnen die Rede ist, wird erwähnt, dass sie zum Gemeinwohl vergeben werden für alle. Ziel ist es, die Gemeinde aufzubauen und zur geistlichen Reife zu führen. Ja, unterschiedliche Gaben, was sind denn jetzt die wichtigsten? Und diese Frage birgt in sich schon viele Gefahren. Werden einzelne Gaben höher bewertet als andere, kann es in der Gemeinde zu Neid kommen, zu Prallerei, Verachtung geringerer Gaben, Überheblichkeit über die eigene Gabe. Und auch werden Gaben, die öffentlich sichtbar oder spektakulär sind, eher überbewertet gegenüber den anderen. Und auch die Korinther sind damals in diese Falle getappt. Aber wir haben davon diese wundervolle Unterweisung zu den Geistesgaben, die hier beginnt und sich bis zum Kapitel 14 des Korintherbriefes durchzieht und in der Mitte diesen Höhepunkt hat, zu dem bekannten, ja, Hohelied der Liebe. Und Liebe ist einer der stärksten Begriffe, die Paulus gebraucht, wenn er von einem heiligen Leben spricht, zu dem wir durch die Fülle des Heiligen Geistes befähigt werden. Diese Liebe umfasst sowohl die Absicht als auch die Tat selbst. Sie ist langmütig, gütig, selbstlos, wahrhaftig, tragfähig. Und ohne diese Liebe sind alle Sprachen nichts als Lärm, bleibt alle Erkenntnis leer und alle guten Taten unnütz. Gut, einen Aspekt des Heiligen Geistes wollen wir noch betrachten. Derselbe Geist, der die Gemeinde gegründet hat und der sie baut, der ihre Mitglieder mit Gaben ausstattet, der ist auch an ihrem Wachstum interessiert. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Mission. Und auch diese Aussage können wir direkt der Lehre Jesu entnehmen. Er verkündet: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glauben. William Temple, Mitte des 20. Jahrhunderts Erzbischof von Canterbury, hat diese Stelle einmal wie folgt kommentiert: Niemand kann vom Geist Gottes erfüllt sein und ihn dann für sich behalten. Wo der Geist ist, da fließt er über. Wo er nicht überfließt, ist er nicht da. Was Jesus in diesen Versen lehrt, davon gibt die gesamte Apostelgeschichte ein überragendes Zeugnis. Wir erleben dort, wie zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wird. Wir können verfolgen, wie er sein Volk zu Zeugen macht und dann hinausschickt. Immer weiter, beginnt in Jerusalem bis zur Hauptstadt der damaligen Welt, Rom. Die gesamte Apostelgeschichte ist damit ein missionarisches Buch. Roland Allen, ein britischer Missionar, geht sogar noch weiter und sagt: Mission sei die große, fundamentale und unmissverständliche Lehre der Apostelgeschichte. Und auch wir müssen deshalb Missionare sein, es sei denn, wir wären bereit, den in der Apostelgeschichte geoffenbarten Heiligen Geist zu leugnen. Nun, ich denke nicht, dass Allen damit sagen will, dass alle Christen hauptamtliche, international tätige Missionare sein sollten. Sicher ist dies eine große und ehrenvolle Aufgabe, aber schließlich haben sich auch nicht alle handelnden Personen in der Apostelgeschichte auf eine Missionsreise begeben. Wir erfahren dort auch von Menschen, die das Evangelium hören, sich bekehren und dann in ihre Heimatgemeinde bauen und eben dort Zeugnis von Jesus Christus ablegen. Und ich denke, auch in diesem Sinne sind wir aufgefordert, auch wenn wir nicht den Ruf hören, um Missionar zu werden, dass wir Zeugnis von Jesus Christus ablegen und von unserem Glauben zu Hause, in der Nachbarschaft und bei Freunden, in der Schule oder bei der Arbeit. Und auch als gesamte Gemeinde sollen wir uns missionarisch betätigen. In unserer Stadt, um die Menschen in unserer Nähe zu erreichen, aber genauso gut durch die Unterstützung der weltweiten Evangelisation, durch Missionsprojekte oder finanzielle Unterstützung. Viele von uns schrecken aber doch eher davor zurück, Zeugnis zu geben. Sei es daher, dass sie von Natur aus eher zurückhaltend sind oder sich vor Spott fürchten. Aber wir können bitten, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt. Derselbe Heilige Geist, der es auch einfachen Fischern ermöglichte, vor dem Hohen Rat trotz Gefahr für Leib und Leben Zeugnis ihres Glaubens abzulegen. Derselbe Heilige Geist, den auch Paulus benötigte, der trotz der bestmöglichen Ausbildung der damaligen Zeit von seinem ersten Besuch in Korinth berichtet, in Schwachheit und mit Furcht und in großem Zittern angekommen zu sein. Aber aus diesem Grund verlässt er sich halt nicht auf menschliche Weisheit oder auf seine Redekunst, sondern nur auf die Erweisung des Geistes und der Kraft. Dies heißt aber doch nichts anderes, als dass der Heilige Geist seine in menschlicher Schwachheit gesprochenen Worte aufnimmt und mit Vollmacht in die Zuhörer weiterträgt. Wollen wir auch Zeugen Jesu sein, dann benötigen wir auch die Kraft durch den Heiligen Geist. Und für Christen ist wohl gerade auch in unserer aufgeklärten, gottfernen Zeit nichts dringlicher, als sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und wir brauchen ihn nicht nur, um uns zu bekehren oder Hoffnung zu schöpfen, nicht nur zur Heiligung, Erkenntnis, Einheit und Ausrüstung, sondern auch, damit durch uns etwas zum Segen für die sich selbst fremd gewordene Welt hinausgeht. So wie Ströme lebendigen Wassers. Amen.